Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Miron Tenenberg.
Bruchim Habaim und herzlich willkommen. Wir befinden uns genau zwischen den hohen Feiertagen Rosh Hashanah und Yom Kippur. Während dieser sogenannten 10 Tage der Umkehr sollen Jüdinnen und Juden in sich gehen und das vergangene Jahr Revue passieren lassen. Was lief gut, was lief schlecht, welche offenen Rechnungen sollte man noch materiell und moralisch begleichen? Es geht letztendlich um einen inneren Diskurs. Über Deutungen, Kommentare und Kommentare zu Kommentaren spreche ich dann später noch. Der kühle Teil des Jahres hat begonnen und wer sich gerne noch ein wenig in die Ferne träumen möchte, kann eventuell etwas mit folgendem Buch anfangen. Der Autor Michael G. Fritz hat sich in Israel auf die Reise gemacht und seine Begegnungen zwischen zwei Buchdeckeln versammelt. Peter Kaiser hat sich das Buch angeschaut.
Der 1955 in einem Kibbutz geborene Komponist und Musikdozent Yuval Shaked ist in Israel ein bekannter Mann.
Yuvals Eltern meinten, die Beschäftigung mit Musik könnte kein Beruf sein. Aber sie versuchten nicht, ihn umzustimmen. Im Gegenteil, sie unterstützten ihn. Auch als er im Sommer 1981 einen Koffer brauchte.
Michael G. Fritz, Schriftsteller aus Dresden, traf sich mit dem Israeli Yuval Shaked und ließ sich eine unglaubliche Geschichte berichten.
Dann habe ich den Koffer mitgenommen und ich komme damit zu meinem Elternhaus. Und meine Mutter sagt, zeig mal, welchen Koffer dir die Tante gegeben hatte.
Auf dem Deckel stand mit weißer Schablonenschrift Handwerkszeug.
Die war in Auschwitz, die Tante. Und nachdem sie befreit wurde, dann hatte sie den Koffer mit nach Israel gebracht. Und den Koffer hat sie über alle diese Jahre bei sich behalten. Und 81 dachte sie, ich gehe mit einem Koffer, auf dem Handwerk steht, zurück nach Deutschland.
Diese und andere sehr ungewöhnliche und intensive Begegnungen und Geschichten hat Michael G. Fritz, der ein literarischer Geheimtipp in Mitteldeutschland ist, in seinem neuesten Buch »Meinen Apfelstrudel sollten Sie sich nicht entgehen lassen« »Shalom, Begegnungen in Israel« versammelt. Das Buch ist, salopp gesagt, ein Israel-Guide der Oberklasse. Denn man sieht im Spiegel der dort versammelten Geschichten nicht nur viel von Israels Geschichte, sondern auch Deutschlands und anderer Länder. Michael G. Fritz.
Der Leser findet literarische Porträts von Zeitgenossen, die in Israel leben. Ich habe gesprochen mit Drusen, mit Juden, mit Christen, arabischen Christen, Christen aus Deutschland, Juden aus Deutschland mit Angehörigen der Baha'i-Religion, die aus Persien stammt und dem großen Tempel in Haifa hat. Und mein Ziel war, festzustellen, wie lebt es sich in Israel?
Michael G. Fritz besondere Offenheit und Empathie für das Leben in Israel öffnete ihm die Herzen und Münder der mitunter zufällig auf der Straße getroffenen Frauen und Männer.
Ich suche in Israel so etwas wie eine Nähe, von der ich hoffe, dass sie angenommen wird. Und all meine Begegnungen liefen darauf hinaus, dass ich feststellte, sie wird angenommen.
Michael G. Fritz ist in Israel herumgekommen. Er hatte viel Zeit zuzuhören, zu schauen, zu sammeln. Wie kommt man zurecht? Einerseits mit der ständigen Bedrohung, andererseits auch mit der geschichtlichen Dimension. Und immer ist es die Offenheit, die ihm Antworten zuträgt, ganz zufällig.
Ich war in Haifa und wollte etwas zu essen kaufen und dann war ich bei einem Bäcker und von hinten kam eine Stimme auf Englisch oder Deutsch, weiß ich gar nicht mehr. Eine Frau rief, nehmen Sie das, das ist gut. Und sie erzählte mir ihre Lebensgeschichte. Und dann fragte ich sie, wie lebt es sich in Israel? Und sie sagte dann, ja, gut natürlich, gut. Und wenn Sie wieder zurückkommen, meinen Apfelstrudel sollten Sie sich nicht entgehen lassen, sagte sie.
Eine weitere Geschichte ist die von Lea Fleischmann, die 1979 aus Deutschland nach Israel zog. Lea Fleischmanns Eltern waren Holocaust-Überlebende.
Der Grund, warum ich also damals weggegangen bin, war, ich war ja Beamtin und ich wusste, wenn ich da bleibe, das wird mir die Kehle zuschnüren. Also ich habe mich ja erstmal wahnsinnig eingeengt gefühlt, nicht? In diesem System. Und dann dachte ich damals, wenn sich in Deutschland die Verhältnisse ändern werden, wenn da wieder Parteien an die Regierung kämen und neue Gesetze erlassen werden, die Beamten werden alles ausführen.
Meine Botschaft an den Leser ist, sich mit der israelischen Kultur zu beschäftigen, offen zu sein, zuzuhören, wenn einem Geschichten erzählt werden über das Kennenlernen von anderen Menschen lernt man ein Land kennen. Und wenn man ein Land kennenlernt, dann werden auch Vorurteile, Ressentiments abgebaut.
Dieses Buch gehört zweifellos in die Kategorie der Must-Read-Bücher für Israel-Interessierte. Denn der zugewandte Ton steht jenseits von Tremolo und eifernem Pathos, wie der Lektor Marco Martin vom Mitteldeutschen Verlag beschreibt. Dieser Ton, der fast schon hypnotisch den Wunsch in einem erzeugt, dieses faszinierende Land kennenzulernen.
Das Buch von Michael G. Fritz, Meinen Apfelstrudel sollten Sie sich nicht entgehen lassen, ist als Softcover mit 231 Seiten im Mitteldeutschen Verlag erschienen und kostet glatte 16 Euro. Anfang der Woche wurde von vielen jüdischen Menschen Rosh Hashanah gefeiert. Das Neujahrsfest stellt den Anfang der hohen Feiertage dar, die mit dem Versöhnungstag Yom Kippur in der kommenden Woche ihren Abschluss finden. Wichtige Feiertage, die eher ernst begangen werden. Viele gehen in sich und überdenken noch einmal mit kritischem Blick das vergangene Jahr. Eine göttliche Erlösung in dem Sinne gibt es im Judentum nämlich nicht. Denn nicht vor Gott soll man Rechenschaft ablegen, sondern vor dem eigenen Gewissen und wichtiger noch, vor den Leidtragenden des eigenen Handelns. Im besten Fall folgt eine aufrichtige Entschuldigung und sollte die nicht beim ersten Mal angenommen werden, dann noch eine und noch eine, falls sie abgelehnt wird. Das alles, um am Ende der hohen Feiertage, also mit den schließenden Gebeten zu Yom Kippur, in Gottes goldenem Buch zu stehen, das dann ebenfalls geschlossen wird und das Schicksal des neuen Jahres, wenn man so will, besiegelt. Der Prozess ist zu den hohen Feiertagen also ebenso wichtig wie das Ergebnis. Diese Geschichte findet man im Talmud. Das ist die Auslegung, die Gott Moses am Berg Sinai praktischerweise gleich mitgegeben haben soll, als er ihm auch die schriftliche Tora überreichte. Diese göttliche Interpretation wurde über tausende Generationen hinweg mündlich weitergegeben, bis sie dann um das zweite Jahrhundert der Zeitrechnung das erste Mal aufgeschrieben wurde. Die Texte werden bis heute lebhaft in Talmud-Schulen, den Yeshivot, diskutiert und auch mein Kollege Gerald Bayroth war in so einem Talmud-Kurs. Dort saß er in Gruppen zu 4 Personen in der Jerusalemer Pardes-Talmud-Schule und hat alte Texte diskutiert. Ich habe ihn gefragt, wie er den Weg zum Ergebnis erlebt hat.
Ja, da saßen wir in einer Gruppe von 4. Normalerweise sind es 2er-Gruppen, aber bei mir eben zufällig 4. Und ich habe den Weg als recht steinig erlebt. Da hat man dann die Mishnah, da steht dann was von der Schwere des Kopfes. Man soll mit Schwere des Kopfes beten. Und man sitzt da und fragt sich, was heißt denn das eigentlich? Und dann hat man die Gemara, das ist ein späterer Kommentar in aramäischer Sprache, auch alles sprachlich nicht furchtbar einfach zu lesen. Aramäisch ist dem Hebräischen schon ähnlich, aber alles nicht so einfach. Und dann wird da in der Gemara gesagt, was ist der Beweis dafür, dass man mit Schwere des Kopfes beten soll? Und dann beschmeißen sich Rabbinen mit Bibelzitaten. Argumente werden genannt und wieder verworfen. Und am Ende ist die Schwere des Kopfes dann ungefähr Ernsthaftigkeit beim Beten, also dass man nicht zu fröhlich sein soll, aber durchaus sich auch freuen soll, so ein Mittelding. Es geht dann plötzlich auch um eine Ernsthaftigkeit im Leben. Warum? Weil der Messias noch nicht gekommen ist. Nun bin ich jemand, der sich für den Messias nur mäßig interessiert, aber ich habe mir das übersetzt, wir leben in einer unerlösten Welt. Insofern war diese Aussage für mich schon sehr interessant. Und interessant war auch, dass diese Lerngruppe, irgendwann haben wir gemerkt, wir machen da eigentlich genau dasselbe wie der Talmud. Dieses Diskutieren, dieses Vortragen von Argumenten, auch diese Frage, was könnte da gemeint sein, das ist eigentlich sehr so, wie der Talmud funktioniert. Das heißt, der Talmud zieht einen rein in Diskussionen und das fand ich das eigentlich Faszinierende.
Welche Ergebnisse standen denn am Ende dieser Diskussion? Worüber handelten die Debatten? Das Spektrum des Talmuds erreicht ja von den juristischen Fragen ausgehend Themen wie Medizin, Hygiene, Erziehung, Naturwissenschaften und Geschichte.
Also wir haben da mit Jüdinnen und Juden sehr unterschiedliche Richtungen gesessen und auf die traditionelle Art des jüdischen Lernens diskutiert. Das heißt, gesessen über den Text diskutiert, auch kontrovers diskutiert. Ich muss sagen, Ergebnis, na ja. Klar geht's schon um Ergebnis. Ich habe es ja ein bisschen eben umrissen. Trotzdem war mir fast der Weg dabei wichtiger, also die Reise des Talmuds. Dann kommt ein Beispiel. Also Schwere des Kopfes heißt, man soll beten wie Hanna. Hanna, diese Frau, die so wahnsinnig verzweifelt ist, dass sie einfach kein Kind kriegt und dann ihr erstes Kind Gott verspricht. Also wahnsinnige Verzweiflung. Und eigentlich ist es so, dass das dann wieder verworfen wird in der Argumentation des Talmuds. Nicht jeder ist wie Hanna, das kann nicht die Schwere des Kopfes sein. Nur, es steht im Text, es ist da, es ist ein Bild, mit dem wir uns beschäftigt haben. Und diese Reise durch die Bilder und die Geschichten, die ist mir eigentlich wichtiger geworden als die Ergebnisse selber. Nun ja, nun finde ich jetzt, dass man eine gewisse Ernsthaftigkeit im Leben und beim Beten haben soll, gar nicht so ein dolles Ergebnis. Mich haben tatsächlich die Geschichten und die Diskussionen mehr interessiert.
Also spricht das dafür, dass der Weg viel wichtiger ist als das konkrete Ergebnis?
Das ist natürlich eine Frage, die im Judentum kontrovers diskutiert wird. Es gibt viele Talmud-Schulen, die genau das machen, was Sie da gerade schildern. Ergebnisse, Ergebnisse, Ergebnisse. Also was sollen wir hier tun, haben wir begriffen. Nächste Talmud-Seite, so wird viel gelesen. Und der Talmud, der ist ja so ein bisschen strukturiert wie eine Zwiebel. Das hat mich auch fasziniert. Die Mishnah, dann kommt die Gemara, die Mishnah kommentiert. Dann gibt es wieder dazu Kommentare, Kommentare über Kommentare über Kommentare. Das heißt, man kommt ja mit den Worten nicht zu Ende. Es geht immer weiter mit dem Kommentieren. Und es ist so, die Sache mit den Ergebnissen, es hat diese Bewegungen immer wieder gegeben im Judentum, jetzt mal zu sagen, was ist denn jetzt eigentlich Sache? Was müssen wir machen? Und das mal kurz in einem Kompendium zusammenzufassen, das ist immer wieder passiert mit dem Ergebnis, dass die Leute diese Ergebnisse dann doch nicht so aussagekräftig oder auch so spannend fanden und die dann wieder kommentiert haben. Das heißt, im Judentum kommt man aus den Kommentaren irgendwie nicht raus oder, wenn man so will, aus der Zwiebel nicht raus. Und das finde ich schrill und abgefahren und faszinierend.
Wie lange waren Sie denn dort? Das hat sicher eine halbe Ewigkeit gebraucht, bis Sie durch die ganzen Zwiebelhäute hindurch waren.
Naja, mit dem Talmud kann man sich ein ganzes Leben beschäftigen und wir haben da natürlich uns auf ein paar Seiten bewegt. Es waren jetzt 3 Wochen, die ich da war. Man könnte das auch ein Jahr machen. Es hat einen Geschmack des Talmuds gegeben, wie die so argumentieren. Und natürlich, da kann man sich schon ganz schön in den Zwiebelhäuten sozusagen verstricken, ja.
Von der Zwiebel zu den Speisevorschriften der Kaschrut. Im Talmud steht auch eine wichtige Regel drin.
Was man am ehesten vom Judentum kennt, sind diese Koscherregeln, Fleisch und Milch trennen. Und dann denken die Menschen immer, das steht in der Bibel. Das steht da gar nicht so, jedenfalls wortwörtlich nicht. Das ist eigentlich eine Deutung des Talmuds. Das heißt, ganz viele Sachen, die fürs heutige Judentum wichtig geworden sind, die stammen eigentlich aus dem Talmud. Also das ist die Zeit der Spätantike, viel später als die Bibel, viel moderner, wenn man so will. Es gibt keinen Tempel mehr. Juden leben zu großen Teilen im Exil und fragen sich jetzt, was sie aus den alten Schriften machen sollen. Und der Talmud prägt das Gesicht des Judentums bis heute und ist eigentlich die wichtigste Schrift.
Er gibt sich auch heute noch zuweilen recht modern. Sie sagten es eben, Menschen suchen in ihm auch zu ganz aktuellen Fragestellungen Antworten. Welche Themen sind das? Fällt Ihnen dazu etwas Aktuelles ein?
Klar, es ist so, dass man einen Text liest und sich fragt, was heißt denn das eigentlich? Und diese Frage taucht halt im Talmud auch schon auf. Man könnte jetzt sagen, auch dieses System der Querverweise, das ist ein bisschen wie das Internet, oder man könnte den Talmud sicherlich mit dem Poststrukturalismus vergleichen. Was mir immer so besonders auffällt bei der ganzen Gender-Debatte im Talmud, kommen Menschen vor, die sich zwischen den Geschlechtern bewegen, die weder Mann noch Frau sind oder vielleicht beides sind. Der Talmud kennt auch dafür Wörter. Also Tumtum sind Menschen, die keine Geschlechtsmerkmale haben, und Androgynos ist mit beiden Geschlechtsmerkmalen. Damit beschäftigt sich der Talmud sehr. Jetzt ist natürlich, was er dazu sagt, nicht so super modern. Er will jetzt eigentlich schon, dass Menschen, die jetzt keine Kinder haben können, sich einem Geschlecht zuordnen und dann natürlich den Männern zuordnen. Warum? Weil die mehr Gebote erfüllen müssen. Ist jetzt nicht so super modern, aber es gibt diese Sache da immerhin schon mal. Es wird diskutiert, dass es ein Dazwischen geben kann zwischen Mann und Frau. Und das finde ich spannend. Jetzt war es in meiner eigenen Talmud-Schule dort so, da wurde sehr so auf Geschlechtergerechtigkeit geachtet. Da hat man sich auf die Namensschilder draufgeschrieben, die Pronomen in meinem Fall also he, him, his, aber man hätte jetzt auch they schreiben können, wenn man jetzt non-binär ist oder eben die weiblichen Pronomina. Es gab auch eine sehr orthodoxe Dozentin, die also Transfrau ist. Und das war eine sehr offene Umgebung. Das fand ich ganz, ganz toll. Juden unterschiedlicher Richtungen haben sich quasi friedlich begegnet. Das ist nicht so ganz selbstverständlich im Judentum. Da gibt es auch viele Abwertungen, dass die einen sagen, ihr betet doch wie die Roboter, und die anderen sagen, ihr haltet euch an nichts. Hier habe ich wirklich viele spannende Menschen unterschiedlicher Richtungen erlebt. Und mein Talmud-Dozent Avichai, ein sehr orthodox lebender junger Mann, so um die 30, der war wirklich sehr vom Talmud so berührt. Also, dass er so gesagt hat, gestern habe ich gegenüber meiner Frau einen blöden Spruch gebracht. Hätte ich an diese Talmud-Stelle gedacht, aus der für mich hervorgeht, Gott guckt zu, Gott sieht mein Handeln, dann hätte ich diesen Spruch nicht gebracht, das wäre viel besser gewesen. Oder hat erzählt, wie er auf langen Autofahrten Rabbiner ausgequetscht hat, also mit dem Handy dann. Und was heißt denn diese Talmud-Stelle? Und dann hat er den amerikanischen Akzent dieses Rabbiners nachgemacht, oder wie er mit Charedim, also Ultraorthodoxen, diskutiert hat und deren flache Sprechweise nachgemacht. Das ist schon sehr lustig. Also, und für Avichai ist, obwohl er sehr orthodox lebt, eben die Argumentation des Talmuds eine Reise. Eine Reise und nicht ein Regelkompendium. Und das mit der Reise fand ich schon sehr faszinierend. Das hat mir auch gefallen.
Mein Kollege Gerald Bayroth hat an einem Talmud-Lehrgang am Pardes Institute for Jewish Studies in Jerusalem teilgenommen. Damit war's das auch schon wieder. Ich wünsche Good Shabbos und ein schönes Wochenende.